Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Sola Vie mit der Ausgabe vom 26. November 2013. Im Studio für euch ist der Fabian und damit auch verantwortlich für die Sendung. Ja, Logbuch Solidarische Landwirtschaft ist wie immer am letzten Dienstag bzw. am vierten Dienstag im Monat um 16 Uhr bei Radio Dreieckland zu hören oder auch alle Folgen im Internet unter www.gartenkorb.org und dann /Radio. Ja, was haben wir heute für euch vorbereitet, beziehungsweise ich für euch vorbereitet, weil meine Kolleginnen und Kollegen sich schon in den Winterschlaf begeben haben. Kein Wunder bei diesen Temperaturen draußen. Auf der Herfahrt hier gerade ins Studio hat es mir ins Gesicht geschneit, schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe heute vorbereitet für euch ein Interview, das wir gleich am Anfang hören werden, mit einem Bäckermeister hier aus der Region, aus Förstetten, so ein Dorf hier zwischen Freiburg und dem nördlichen Kaiserstuhl. Und das ist der Mario von der Bäckerei Ritter, der hat sich mit mir eine Viertelstunde lang beim Frühstück unterhalten über die Entwicklung des Bäckereihandwerks, vielleicht zum Hintergrund, wieso Bäckerei, Logbuch Solidarische Landwirtschaft, die Gartenkorb und auch, denke ich, sicherlich andere auch Solavi-Projekte müssen natürlich auch darüber nachdenken, ob wir vielleicht nicht die Weiterverarbeitung von Produkten angehen wollen und in welcher Form. Um das irgendwie einzuleiten, haben wir uns gedacht, beschäftigen wir uns doch mal mit den Bedingungen, die überhaupt so im normalen, konventionellen Bäckereigewerbe sozusagen gerade vorherrschen so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich unterhalte mich mal mit einem, der eben eine relativ kleine Bäckerei hier in der Region betreibt. Die haben 7 Filialen. Das ist für die Region hier tatsächlich klein. Hier gibt es Bäckereien mit 100 Verkaufsstellen und sie machen Holzofenbrot und haben ihre bestimmten Zutaten. Mehr dazu gibt es gleich im Interview mit Mario. Außerdem habe ich mich im Vorfeld der Sendung heute Morgen noch mit Stefanie Wild aus der Geschäftsstelle vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft unterhalten über das letzte Herbsttreffen vom Netzwerk Solavi und haben ein bisschen uns darüber unterhalten, was ist da so passiert, wie war das gestaltet und wagen auch einen kurzen Ausblick auf das kommende Treffen. Ich glaube, vom 14. bis zum 16. Februar 2014 findet das statt. Nicht mal mehr 3 Monate, man kann sich eigentlich jetzt schon die Zugtickets besorgen. Dann als dritten Beitrag wollen wir uns mit Migranten und Migrantinnen in Europa hier beschäftigen, also Migrantinnen und Migrantinnen, die hier zum Arbeiten hinkommen und dann unter anderem in der Landwirtschaft, aber auch der verarbeitenden Lebensmittelindustrie dann arbeiten. Und darüber habe ich mich mit Heloise unterhalten. Heloise arbeitete für die Konföderation Paysanne und hat dort eine Forschung über migrantische Arbeiter und Arbeiterinnen in Deutschland durchgeführt. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir einfach gleich in die Sendung mit dem schon angesprochenen Interview mit Mario von der Bäckerei Ritter in Förstetten.
Wir haben gerade schön gefrühstückt und sind hier beim Mario von der Dorfbäckerei Ritter in Förstetten und wollen uns ein bisschen unterhalten über die Entwicklung des Bäckereihandwerks und vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter hin zu lebensmittelverarbeitenden Betrieben hier in der Region. Fangen wir doch einfach mal bei den Zutaten zu den Backwaren an, die du verarbeitest, die du anbietest. Was steckt bei dir in einem Brötchen drin? Was kommt denn da alles rein? Was brauchst du dafür?
Zu den Brötchen ist zu sagen, wir produzieren auch unsere eigene Teiglingen. Das heißt, wir arbeiten morgens für den nächsten Tag alles auf und dann kommt es in die Kühlung. Dazu wird ein Lecithin als Emulgator verwendet, damit die Teige auch richtig quellen und gehen können über Nacht. Und morgens gegen 2 Uhr kommen sie dann raus und werden gebacken.
Jetzt, was so für mich als Laie eines der Hauptbestandteile natürlich vom Brot ist, ist ja irgendwie Mehl. Woher kriegt ihr denn euer Mehl zum Beispiel und was für Mehl verwendet ihr?
Unsere Rohstoffe Mehl kommen ausschließlich aus der Mühle aus Waldershofen, das ist die Mühle Löffel. Bereits seit über 20 Jahren besteht die Geschäftsverbindung. Wir wissen, wo die Mehle herkommen, das Getreide, alles aus dem Umland. Und als Salz setzen wir ein Steinsalz ein, auch schon seit Jahren. Und darüber hinaus braucht es ja nur noch Wasser und Hefe und die Zeit. Das wäre dann das beste Backmittel, das gebraucht wird. Ne?
Du sagst, Zeit wäre das höchste oder das beste, die beste Zutat oder Backmittel. Wenn jetzt, man könnte das den Emulgator sozusagen ersetzen, dieses Lecithin, oder wie viel Zeit müsste man sich da nehmen, wenn man jetzt sagt, wollen, also wenn man es jetzt auswählen könnte?
Also bei uns ist es so, dass es eben von bis zu 18 Stunden einen Schlaf kriegt, dieses Brötchenteigling, ne? Und da schläft dann über Nacht, entwickelt sich, wird etwas stabiler und bildet natürlich durch den Abbau sämtlicher, das laufen ja viele Prozesse ab, Aroma und Geschmack. Und am nächsten Morgen sind die dann so ausgereift durch die Hefe, durch den Einsatz, dass sie direkt aus der Kältekammer rauskommen und in unsere vorgeheizten Backöfen eingeschoben werden. Dort werden sie dann eben circa 18 Minuten gebacken und anschließend in den Versand geschoben, um auszukühlen.
Und wäre es jetzt sinnvoll, die irgendwie länger gehen zu lassen, denen mehr Zeit zu geben? Oder kann man das nicht machen, weil es eben vom Arbeitsablauf so passt? Oder wie würde man jetzt so traditionellen Brötchen backen, wenn man sich einfach die Zeit nehmen könnte?
Wir nehmen uns die Zeit, indem wir dann auch noch einen Vorteig einsetzen. Das heißt, dieser Teig wird nochmal einen Tag vorher hergestellt. Und da kommen dann 10-20% in den Hauptteig rein. Und der wird dann aufgearbeitet und dann schläft er ja nochmal, diese 18 Stunden eben. Und der Geschmack im Vorteig, man nennt das, da werden sie geimpft. Das ist nichts anderes wie Wasser, Mehl und etwas Hefe. Man, in Frankreich nennt man sowas Poulisch, in der Schweiz Hebel und bei uns sagt man halt Vorteig dazu. Da kann man etwas weicher oder etwas fester führen, je nach Philosophie von jedem Betrieb.
Jetzt ist Deutschland ja schon irgendwie auch das Land der Brotdiversität. Gibt's denn, du bist ja schon eine Weile im Handwerk, gibt's denn jetzt in den letzten Jahrzehnten so eine Entwicklung, wo man sagen kann, ja, früher haben wir noch das und das Brot gebacken, jetzt heute fragt das niemand mehr nach oder wir können uns das nicht mehr leisten, so viele verschiedene Sachen zu machen oder so. Gibt's da eine Entwicklung?
Diese Entwicklung gibt es schon in Form der Aufarbeitung, weil die Fertigkeiten, die werden immer weniger von den jüngeren Mitarbeitern. Das heißt, alte Aufarbeitungstechniken sterben langsam aus bei uns im Handwerk. Ich meine, die ganz Großen bedienen sich ja nur noch Maschinen, weil die gar nicht die Möglichkeit haben und die Zeit. Aber wir machen das schon noch von Hand. Und leider ist halt festzustellen, dass ein Aussterben oder beziehungsweise ein Nachkommen der Fachkräfte diese Technik auch nicht mehr so beherrscht wie früher. Dem auszugleichen haben wir uns entschlossen, eben auch einen Holzofen zu installieren bei uns im Betrieb. Das ist so eine alte Art von Brotbacken, wie vor 100 Jahren noch. Das heißt, der Ofen muss über zweieinhalb Stunden angeheizt werden, bis er eine Temperatur von 300 Grad erreicht. Dann kommt das aufgearbeitete Brot in den Ofen und verweilt dort nochmal ungefähr eine Stunde. Das heißt, im Holzofen zu backen bedeutet eine dicke Kruste, die auch gleich schließt, weil es ja so heiß ist, 300 Grad. Damit kann auch die Flüssigkeit und die Aromastoffe nicht mehr entweichen, weil sofort geschlossene Kruste da ist. Und dieses Brot merkt man dann schon, dass es eine andere Aufarbeitung und Backart ist, ne? Was auch nicht mehr viele Betriebe machen können.
Den habt ihr jetzt neu angeschafft. Woher kommt denn das Holz, das ihr da zum Anfeuern verwendet?
Das Holz haben wir aus Wasser, ist eine Außenstelle von der Justizanstalt Freiburg. Da sind immer Menschen, die kurz vor der Resozialisierung bzw. vom Freigang sind und die arbeiten für die Justizanstalt sehr viele Holzsachen, auch unter anderem auch Gemüse anpflanzen und so Dinge. Aber wir haben unser Holz von dieser Anstalt und da brauchen wir circa 4 bis 5 Steher im Monat.
Und das ist jetzt einer der Öfen, den habt ihr neu angeschafft. Diese anderen Öfen, die normalerweise oder die sonst auch verwendet werden, wie werden denn die beheizt?
Die werden ausschließlich mit Gas beheizt. Das sind dann auch Etagenöfen, das heißt, überall ist eine Herdplatte darunter, wo der Teig oder der Teigling oder das Brot direkt in Kontakt mit der Herdplatte kommt. Und es sind keine Umluftöfen, wo von außen angeblasen wird und die Luft vermischt, sondern es ist noch ein richtiges Backen von unten nach oben.
Wir hatten es jetzt kurz schon angesprochen, die Fertigkeiten der, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind nicht mehr so wie früher. Wie ist denn allgemein die Situation jetzt im Handwerk für dich als Betriebsleiter? Es waren schon erwähnt, so ungefähr 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr mit den Aushilfen auch in den verschiedenen Filialen. Vielleicht erstmal, wie viele Filialen betreibt ihr zum Vertrieb? Und ja, wie sieht es mit der Mitarbeitersituation aus?
Wir haben ungefähr seit 5 Jahren 7 Filialen und es sollten an für sich auch nicht jetzt riesig viel mehr werden. Wir sind glücklich mit dieser Größe, nur wir bekommen leider keine Azubis mehr. Und auch die Fachkräfte, wo am Markt sind, werden immer weniger, weil eben die Industrie oder die Produktionsfirmen, wie jetzt zum Beispiel das große Thema ist Firma Sieg, die nehmen sehr viel gerne Bäcker auf von uns. Auch in der Sojaherstellung wandern viele ab und dieses Loch kann man fast nicht mehr stopfen bei uns. Also es ist fast nichts mehr zu bekommen.
Das hat ja wahrscheinlich zum einen mit den Arbeitszeiten auch zu tun, dass man irgendwie nachts arbeiten muss. Aber ein anderes, also oftmals Nachtarbeit gibt es ja auch in Fließbändern bei Mercedes zum Beispiel oder bei großen Firmen. Die können aber andere Löhne bezahlen. Wie groß sind denn die Lohnkosten jetzt an einem Stück Brot oder also an einem normalen Leibbrot oder an einem Brötchen? Und ja, wie sieht der Spielraum aus bei der Lohngestaltung?
Bei den Löhnen sieht es so aus, dass wir also tatsächlich seit Jahren gegen diese wahnsinnige Teiglingsflut, wo draußen herrscht, kämpfen. Das heißt, diese Aufbackfirmen und diese Backfabriken, was die alles in den Markt reinschmeißen und die Preise immer ärger nach unten gehen, das ist unser Hauptkampf. Und trotzdem stellen wir fest, dass sich immer mehr Kunden langsam wieder besinnen, sich doch einigermaßen normal zu ernähren, sofern sie das auch nachvollziehen können. Und da sehe ich jetzt unsere größte Chance drin, immer noch im Handwerk, einfach authentisch und treu zu bleiben und auch wirklich diese Rohstoffe zu verarbeiten, die wir auch nach außen geben. Von den Kosten, von den Lohnkosten her, für zum Beispiel für ein Kilo Brot, die würde ich heute bei 60-70% ansetzen.
60-70%, das kommt auch an ja, manche Gemüsebetriebe hin, die sehr viel mit Handarbeit arbeiten. Da sind wir ja in einem ähnlichen Niveau. Wenn man jetzt sagt, um mehr Leute zu bekommen, den Job attraktiver zu machen, müsste man die Preise heben. Wenn man jetzt irgendwie den Stundenlohn, eine Lohnerhöhung von 10% geben würde, würde das im Endeffekt heißen, das Brot würde irgendwie viel teurer.
Ja, das ist natürlich, das können Sie nicht so einfach, weil der Vergleich sofort stattfindet dann eben mit diesem Brötchen. Wenn ich jetzt ein Brötchen für 18 Cent kriege und ich bezahle bei uns 30 oder 35%, dann sind das annähernd 100%. So, und jetzt müssen Sie dem Kunden erklären, wenn er sich das überhaupt leisten kann noch. Das ist uns schon klar, wegen dem sind wir auch nicht in die Bio-Sparte rein, sondern wir bleiben bei unserem normalen Getreide, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Aber es ist immer der Vergleich, ist immer da zwischen den Billigprodukten und den anderen Produkten. Und da müssen wir uns immer rechtfertigen, beziehungsweise wir versuchen es, indem dass wir ihnen auch geben, wir haben ein Steinsalz drin, das in der Einkaufspolitik eben dreimal so teuer ist wie ein einfaches Jodsalz, angeräuchert mit Industriesalz, wo man reinschmeißt. Sind solche kleine Dinge, die bei uns halt laufen, viel von Hand, wenig Backmittel, im Brot überhaupt nichts drin, gar keine. Nur eben bei dem Kleingebäck, das braucht man ein bisschen bei den Schwankungen vom Getreide und vom Mehl her. Und dieses eben rüberzubringen, ist halt für einen Kleinbetrieb wie uns recht schwierig.
Wenn man jetzt diesen Vergleich mal anstellt, jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Teigling, den ihr herstellt, und dem Teigling, der jetzt in Supermärkten bei den Bäckereien vorne vertrieben wird?
Ja, der Unterschied sind ja jetzt, wie gesagt, die Rohstoffe. Wir können Ihnen sofort sagen, woher wir was beziehen und was genau drin ist. Mittlerweile ist es so, dass auch Teiglinge aus China verschifft und nach Europa transportiert werden, ne? Dann werden sie auf die einzelnen europäischen Länder verteilt. Von den Ländern geht es dann wieder abwärts, bis es im jeweiligen Gebiet ist, wo sie kommen sollten. Und das kann manchmal über Monate, 6, 7 Monate dauern. Und um so einen Teigling auch haltbar zu machen, wir reden ja immer noch vom Grundnahrungsmittel Brot, haltbar zu machen, bedingt es schon oft sehr aggressiven Einsätzen im Backmittelbereich. Aber das kann man an für sich, wenn man drüber nachdenkt, auch selbst mal rausfinden, dass das ist, wenn sie einfach, wenn sie in den Äpfel reinbeißen und er fängt an, wird er braun, ne? Da fängt die Enzymtätigkeit startet. Man sieht, da passiert was. Und unser Brot, das ist auch noch so rein. Wie kann ich keine 6, 7 Monate Teiglingen so lang halten? Das ist unmöglich für uns, für die Industrie, ja.
Also wir haben uns vorhin gesagt, ihr habt ungefähr 7 Filialen und rund 70 Mitarbeiter. Wenn man jetzt so in der Region einkauft, wie hat sich die Struktur der Betriebe verändert in den letzten Jahrzehnten? Also wie hat sich das entwickelt? Wie sieht es auch vielleicht bei unseren Nachbarn im Elsass und in der Schweiz aus?
Also ich habe Kollegen zum Beispiel im Elsass drüben, wenn ich mich mit denen unterhalte, die schmunzeln als, wenn sie hören, bei uns gibt es Betriebe von 30, 40, 50, 100 Filialen, die lachen sich kaputt, wie sowas ist gar nicht denkbar. Das sind alles die normalen Artisanbäckereien und Artisan sind diese Bäckereien, die von der Politik gestützt wird, weil sie noch selber backen, dürfen sie auch das Wort Artisan in ihrem Schriftzug verwenden, die Industrie nicht. In der Schweiz auch meist kleinere Betriebe, auch nicht so große, aber und das Sterben bringt es einfach mit bei uns, dass immer weniger Bäckereien existent sind und komischerweise aber immer mehr Verkaufsstellen. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel sagen aus Ulm. Da waren also vor 50 Jahren hat es so ungefähr 100 Bäckereien mit höchstens einer Filiale gegeben. Heute haben sie genau noch 4 Bäckereien und 200 Verkaufsstellen in dieser Stadt. So ungefähr ist es auch bei uns. Die Innungen werden immer kleiner. Es wird immer mehr fusioniert. Diese Innung zu dieser, diese zu dieser, dass es überhaupt noch rechnet. Genauso ist es mit den Genossenschaften Beko, der Lieferant von uns. Es wird nur noch fusioniert. Mittlerweile tendieren wir auch schon wieder weiter Richtung Stuttgart, Freiburg. Ne? Also es wird immer kleiner und enger.
Wir hatten es vorhin kurz von den Löhnen. Es gibt Tariflöhne überall für das Bäckereihandwerk. Wenn man jetzt die Dienstleistung sich von außen einkauft über Informationstechnik oder was man noch heutzutage so braucht als Kleinunternehmer oder mit 70 Angestellten doch schon ein richtiges Unternehmen, wie denkt man dann über die verschiedenen Löhne aus, die man zahlen kann? Gibt es so überhaupt eine Zukunft für das Bäckereihandwerk, wenn man nur ein Achtel des Lohns bezahlen kann, den man jetzt für eine Beratung im Informationstechnikbereich bezahlt?
Wenn der Verbraucher den Spürsinn jetzt weiterhin behält, wie wir feststellen im Laufe der Jahren, dass es doch sehr wichtig ist, was ich an für sich konsumiere und nicht als krasses Beispiel 1 Liter Öl für ein Kfz-Auto 30 oder 20 Euro bezahle und in den Supermarkt gehe und für 60 Cent Liter Speiseöl für meinen Salat hole. Wenn dieses Umdenken so weiterhin jetzt anhält, dass die Verbraucher doch merken, dass es ein Holzweg sein könnte, worauf sie sind, dann sehe ich die besten Chancen auch für unser Handwerk, nicht nur für unseres, übrigens auch für die Fleischer, gilt Gleiches, doch wieder irgendwann Land zu sehen. Und auch wir spüren es in den letzten Jahren, wir können auch einiges mehr und anders machen, aber wir bekommen momentan wirklich keine Arbeitskräfte, nichts, auch keine Auszubildenden. Das hat sich im Laufe der Jahre jetzt immer weniger geworden und mittlerweile ist es ganz krass.
Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sich nachdenken, ja, eigentlich will ich dieses lokale Handwerk unterstützen. Sie haben schon erwähnt, im Elsass gibt es dieses Artisanal, also dieses Handwerk, Bezeichnung. Wie findet man denn hier jetzt raus, welches ein handwerklicher Bäckerei ist und welches nicht? Es ist ja so, dass die Werbung versucht einem ja immer zu vermitteln, das ist eine schöne Weidemilch und sowas und eine schöne Dorfbäckerei. Aber woran sieht man das jetzt als Verbraucher?
Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich würde sagen, je mehr Werbung das gemacht wird, desto weniger werde ich hingehen.
Soweit mein Gespräch mit Mario von der Dorfbäckerei in Förstetten. Und ja, ich glaube, es lohnt sich für viele, die sich mit solidarischer Landwirtschaft beschäftigen, doch mal über den Gemüsetellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was denn sonst noch so los ist in der Lebensmittelversorgung und in der Verarbeitung auch der produzierten Sachen. Also wir in der Gartenkorb sind jetzt konkret auf dieses Problem in Anführungszeichen gestoßen. Wir haben jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Tonnen Getreide rumliegen sozusagen und haben eben nicht wirklich eine Infrastruktur bisher, um das zu mahlen, um das zu verarbeiten und so weiter. Aber Getreide passt eben auch in unseren Anbauplan und eigentlich wollen wir ja auch einen geschlossenen Hofkreislauf, der auch eine Diversität auf dem Acker eben abbildet. Und da müssen wir uns eben auch überlegen, was wir denn mit diesem Problem des tollen Weizens, des Bio-Weizens in höchster Qualität irgendwie, wie wir uns dem annehmen. Bisher haben wir einfach nur an einem Lagerplatz, wo das Getreide bisher ist, eine Tonne aufgestellt, die trocken ist, also im Prinzip halt wasserdicht. Und dort haben wir dann einen Sack mit Getreide reingepackt und die Leute können sich dort mit einer Schöpfkelle dann dementsprechend Körner abholen und das eben privat zu Hause mahlen. Oder ein Mitglied hat eine Anleitung geschrieben, was man denn mit Weizenkörnern so noch machen kann, also keimen lassen, dann im Salat verwenden und so weiter. Da gibt es vielseitige Möglichkeiten, aber zu einer gemeinschaftlichen Strategie sind wir bisher noch nicht gekommen. Die steht noch aus und wir sind auch hier in, naja, nicht Verhandlungen, aber wir sind in Gesprächen mit einem, der hat hier eine Backstube eröffnet und versucht auch gerade die Renovierung dieser, das heißt eröffnet, hat sie sich gemietet und versucht jetzt die Renovierung dieser Backstube auch so über ein Crowdfunding, ein Spendensystem zu finanzieren. Das ist die Bäckerei, wie heißt der denn, in St. Georgen? Naja, den Link werde ich noch in die Shownotes sozusagen auf www.gartenchor.org/radio packen, damit ihr dort den eventuell auch unterstützen könnt, beziehungsweise sein Projekt anschauen könnt. Jetzt aber erstmal genug geredet, mal ein bisschen Musik, und zwar Musik aus Brasilien. Casemiro von Quesaliva, also die Spucke bleibt einem weg bei diesem Song, der von Jamendo kommt, also in Creative Commons Lizenz verfügbar ist, Creative Commons, deswegen können wir ihn auch hier einbauen in diesen Podcast und euch zur Verfügung stellen. Casemiro. Bei den Verhandlungen zur Großen Koalition besteht die SPD noch auf einen bundesweiten Mindestlohn. Die Bauernverbände bekämpfen diese Initiative mit allen Mitteln. Sie befürchten, dass die deutsche Landwirtschaft mit einem gesetzlichen Mindestlohn nicht mehr konkurrenzfähig sei. In Frankreich gibt es bereits seit über 60 Jahren einen solchen gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,43 Euro brutto pro Stunde. Die deutschen Bauern würden einen Arbeitnehmern also immer noch mit knapp 1 Euro weniger bezahlen als in Frankreich. Héloïse Claudeau hat im Auftrag von La Confédération Paysanne zu migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen in Deutschland geforscht. Für sie geht es nicht darum, Standortvorteile für die Ausbeutung in der Agrarindustrie zu erhalten.
Das ist genau, warum La Confédération Paysanne will zusammen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern zeigen, dass die Agrarindustriesystem ist schlecht für die Bauern und für die Arbeiterinnen. So, dann, das ist nicht eine gute Lösung, die Arbeiter zu ausbeuten, um eine Landwirtschaft zu haben.
Um die Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen wirklich zu bekämpfen, müsste man nach Ansicht der La Confédération Paysanne das System verändern. Weg von der Agrarindustrie und hin zur bäuerlichen Landwirtschaft. Der Mindestlohn ist nur eine kleine Krücke im Kampf gegen die Ausbeutung.
In Frankreich haben wir Mindestlohn, aber es gibt viele Arbeiterinnen von Marokko, die kommen für die Saison. Und dann, das ist die gleiche Geschichte. Sie machen viele Überstunden nicht bezahlt. Sie haben einen Spezialvertrag für Fremde und sie sind nicht fair. Und sie haben eine schlechte Unterkunft. Bedingungen und so. So, das ist schon etwas. Das ist ein kleiner Schutz für die Arbeiterinnen, aber das ist nicht genug und das ist eine kleine Garantie, dass es gibt die gleichen Bedingungen, die Bedingungen für deutsche Bauern und französische Bauern, aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung dann ist wirklich diese Agrarindustriesystem zu ändern und ja, bauerliche Landwirtschaft unterstützen.
Ein Schwerpunkt der Studie bildeten die migrantischen Arbeitskräfte in der Fleischindustrie, welche sich vor allem in Niedersachsen konzentriert.
Es gibt viele migrantische Arbeitskräfte in die Fleischindustrie. So sind sie nicht wirklich Saisonarbeiterinnen, sie sind dafür mehrere Jahre manchmal. Und die Bedingungen sind so schlecht, dass es gibt schon soziale Bewegungen. Und Niedersachsen ist wirklich die Region mit Massentierhaltung und viele Schlachthöfe und so. So, ich war sehr schnell da. Dann, das war die erste Antwort. So, es gab schon mehrere Streike wegen die Bedingungen in Schlachthöfe. Und jetzt es gibt die Kirche und ein paar Gewerkschaft, die mit die rumänischen Arbeiterinnen arbeiten, um die Bedingungen besser zu machen. Wir haben einen Schlachthof besucht, wir haben die Geschäftsführer von diesem Schlachthof getroffen und auch ehemalige Arbeiterinnen von diesem Schlachthof und von diesen Subunternehmer, weil das ist die große Phänomenon in dieser Branche, dass es gibt viele Subunternehmer und Subunternehmer und dann können wir nicht mehr die Verantwortung finden. So, es gab einen großen Unterschied zwischen was die Geschäftsführer von Schlachthof und Subunternehmen erklären und was die Arbeiterinnen berichten über ja, die Lohn, die Arbeitsbedingungen, wo sie wohnen und so. Und es gibt schreckliche Geschichten und schreckliche Situationen.
Als konkretes Beispiel berichtet uns Heloise von einem Erdbeererzeuger, der in der Erntezeit 1200 Saisonarbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt, um seine 350 Hektar Erdbeermonokultur beernten zu lassen. Dieser Erdbeererzeuger hat dann kurzerhand eine alte Kasernenanlage gekauft, in der 2000 Betten für die Beschäftigten der Fleischindustrie vorgehalten werden. Diese benötigen nämlich im Gegensatz zu den Saisonarbeitern für das ganze Jahr eine Unterkunft und sorgen für eine bessere Belegungsquote. Wenn dann die Hochsaison der Erdbeerernte beginnt, stellt er zusätzlich Wohncontainer auf die Kasernenanlage, in denen er bis zu 1000 Betten zusätzlich bereithält.
Er sagt, dass das Prinzip ist, dass er will, dass die Arbeiterinnen sich wohlfühlen, dann arbeiten sie besser. Es gibt drin ein Fitnessstudio und eine Kneipe und einen Supermarkt. Es gibt alles drin. Aber dann sicher, das Geld geht auch zu diesen Besitzer. So, das ganze, das Geld von Supermarkt, das Geld von Unterkunft und so. Das ist 7 Euro pro Bett pro Tag. Und dann sagt er, dass sie brauchen nicht draußen zu gehen und das ist auch das Ziel. Und dann sie sind sie ja total verteilt von die Reste von Gesellschaft. Und es gibt Bus, um zur Arbeit zu gehen. So, es gibt dann eine ganze Kontrolle über die ganze Leben von Arbeiterinnen. Von ja, morgen zu Abend und Transport und alles. So, ja, für mich, das ist wirklich ja, eine Parallelwelt, wo alles ist gemacht, dass die Leute viel und gut und effizient arbeiten und nicht etwas anderes machen und nicht die Reste von der Gesellschaft treffen, weil dann vielleicht könnten sie über ihre Rechte sich informieren oder so.
Die wirklichen Motivationen des Erdbeererzeugers in Niedersachsen sind natürlich aus der Ferne schwer zu ergründen. Sicher ist aber, dass eine kleinbäuerliche Landwirtschaft sich mit diesen Phänomenen der Agrarindustrie nicht auseinandersetzen müsste. Soweit unser Interview mit Heloise Claudon, die im Auftrag der Confédération Paysanne eine Studie zu migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen in Deutschland durchgeführt hat. Das war gerade das Interview, das ich mit Heloise von der Confédération Paysanne geführt habe. Das war, wie ihr schon feststellen konntet, ein Beitrag, der schon auch so mal im Radio lief. Deswegen auch etwas der ja, versteiftere Ton, wenn man so will. Halt das Formatradio, das wir so normalerweise bei Radio Dreieckland produzieren. Genau, jetzt aber vielleicht zu einem doch etwas unkonventionellen Beitrag wieder, wenn man sich diese Radio-Zwangsjacke normalerweise anguckt und es damit vergleicht. Ihr hört jetzt ein Gespräch mit Stefanie Wild von der Geschäftsstelle vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Wir haben uns heute Morgen per Skype unterhalten. Ich hätte sie gerne live hier drin gehabt, aber sie konnte leider terminlich nicht. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld unterhalten über das Netzwerktreffen vom Anfang November, die Herbsttagung sozusagen des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft, das mit diesem Herbsttreffen 2 Jahre alt geworden ist. Das Netzwerk ist im selben Jahr gegründet worden, wie auch die Gartenkoop. Wir sind ja auch Gründungsmitglied von dem Netzwerk und ja, hören wir doch einfach mal rein. Es geht jetzt schön 22 Minuten und dann danach gibt es noch was zur Verabschiedung hier vom Logbuch Solavi, produziert von der Gartenkoop. Alle alten Beiträge könnt ihr nachhören unter www.gartenkoop.org/radio.
Nach 2 Jahren Solavi-Treffen, wie haben sich die Treffen so entwickelt? Kommen mehr Leute? Wie hat sich thematisch, inhaltlich was verändert? Kannst du kurz vorstellen, was so inhaltlich passiert ist jetzt an dem Treffen?
Ja, also wir haben jetzt das Format, den Ablauf so langsam ein bisschen eingespielt, sodass wir jetzt einfach diese Treffen von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag planen, sodass wir dort, wo wir sind, auch mal ein bisschen unsere Umgebung angucken, wie diesmal auch den Hof, wo wir waren in Thüringen, der jetzt keine solidarische Landwirtschaft betreibt, aber ganz viel Umweltbildung dort anbietet und eben von daher auch als Seminarort zur Verfügung stand. Und so fangen wir dann immer mit einem gemeinsamen Abendessen an und das ist erstmal so formell wie möglich ist, dass man sich erstmal, die Leute haben einfach immer so viel miteinander zu reden und inzwischen gibt es eben schon einen guten Teil, 20, 30 Menschen, die sich einfach schon kennen jetzt über diese 2 Jahre und immer wieder treffen und da entsteht einfach auch ja so ein freundschaftliches Verhältnis zwischen vielen, was den Austausch natürlich dann noch angenehmer macht. Und so ist dann die andere Hälfte der Teilnehmenden aus neuen Projekten. Und da kann man einfach sehen, wie die Bewegung langsam wächst.
Ja. Und es gab ja am Anfang in der Gründungsphase des Netzwerks so ein bisschen die Bedenken von von so einer, irgendwie so einer, nicht so einer Spaltung, aber so zwei Fraktionen innerhalb des Netzwerks, so die etablierten Höfe und die, die schon Landwirtschaft machen und diese, und die Leute, die halt einfach gerne wollen und total begeistert sind von der Idee, aber noch kein konkretes Projekt haben. Hat sich das jetzt nach 2 Jahren so ein bisschen bewahrheitet? Gibt es diese 2 Fraktionen immer noch auf den Treffen oder hat sich das alles jetzt so ein bisschen eingespielt und es werden immer mehr, die halt eh schon mit einer Routine da reingehen?
Also wie es ja so oft ist, entscheidet das der Blick des Betrachters, beziehungsweise es ist oft einfach eben so eine Angst mit dem Spiel, wenn man von 2 verschiedenen Gruppen redet. Ja? Aber dass es gerade das braucht, dass eben erfahrene Menschen da sind und die einfach mitnehmen können, die gerade anfangen und einfach unheimlich viel wissen, weitergeben können und auf der anderen Seite die neuen Leute diese Begeisterung dafür bringen und diesen neuen Blick auf die Sache haben, was andere vielleicht schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten machen, bereichert dann auch wieder die alten Hasen. Ja, und das ist einfach toll. Also wenn man da wegkommt von diesem Trennenden, sondern sieht die Qualität dieser 2 verschiedenen Gruppen und die zusammenbringt, da entsteht wirklich was Neues.
Okay, also das ist dann diese alte Angst, ist also in den Satzungen bzw. in den Statuten von dem Netzwerk ist es auch so ein bisschen abgebildet mit der Höfeversammlung und der Mitgliederversammlung und so. Das hat sich eher nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung.
Ja. Also wenn wir jetzt diese Angst gehabt hätten, hätten wir das ja nicht reingeschrieben. Es ist ja eher, wenn das von außen sich vielleicht Menschen anschauen, die so eine bestimmte Vorstellung haben von eine demokratisch, Basisdemokratie, wo es keine Hierarchien und auch keine Kompetenzhierarchien geben darf oder das gleichgesetzt wird, ja, weil man sagt, Unterscheidungen zu machen ist böse, dann hat sich das also auch bei uns auf gar keinen Fall bewahrheitet, im Gegenteil. Also wir können eben sehen, dass es wirklich Sinn macht, zu schauen, dass diese Vielfalt da ist. Dass es eben nicht nur ein Haufen ist von Leuten, die sich schon ewig kennen und die irgendwie das Gleiche immer machen. Und auch nicht ein Zusammenkommen von Menschen, die immer noch am Anfang stehen und begeistert sind, aber dann auch vielleicht schnell wieder weg. Sondern einfach aus beiden Richtungen, die sich gegenseitig unterstützen können und was sich was geben können.
Und gehen wir doch, du hast es schon erzählt, am Freitag geht es los mit so einem Abendessen, wo die Leute sich austauschen können, informell, und alte Bekanntschaften noch sich wieder treffen, die sich über die Jahre jetzt gebildet haben. Wie geht es denn dann am Samstag weiter gleich mit der Programm?
Ja, am Freitagabend war noch ein kleiner Vortragbericht mit Dias von der SolarWi Rostock, die ja auch erst in den letzten 1-2 Jahren sich gegründet hat. Also eigentlich erst im laufenden Jahr. Also letztes Jahr waren sie noch bei uns und haben noch so überlegt und waren in der Startphase. Und jetzt haben sie uns berichtet von ihrem ersten Jahr. Und es war einfach auch ganz toll, weil das die erste SolarWi ist, die aus 3 verschiedenen Betrieben zusammengesetzt ist. In der Nähe von Rostock. Und die auch, naja, schon noch im 20 Kilometer weg von Rostock, aber doch in einer Gegend sind, wo man jetzt vielleicht nicht so viel Zulauf erwarten würde, aber die gut einfach jetzt Mitglieder haben und die auch mit einbinden in ihre SolarWi. Und das war einfach auch sehr schön und mutmachend, wie der Gunther Freitag da berichtet hat von seiner solidarischen Landwirtschaft.
Ist das dann eher so ein AMAP-Modell, wo es eine Gruppe von Konsumenten gibt, die so Vereinbarungen mit Betrieben haben, oder sind diese 3 Betriebe wirklich in der solidarischen Landwirtschaft in dem Sinne, dass sie da komplett hinvermarkten oder halt eben nicht mehr vermarkten? Oder ist das dann eher die SolarWi sind die Leute, die die Produkte abnehmen, oder ist da wirklich so eine Verbundenheit da? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das war ja das Erstaunliche. Also es sind sehr, 3 sehr kleine Betriebe. Da kann man jetzt nicht von einem riesen Betrieb, sage ich mal, reden, die aber einfach bestimmte Sortimente zusammenlegen, damit es für die Gemeinschaft der Mitglieder dann einfach auch attraktiv ist, dort dabei zu sein, und die es aber trotzdem schaffen, die Mitglieder so einzubinden, dass die sich auch sehr identifizieren mit ihrer SolarWi, also mit gemeinsamen Ernteaktionen, Helferaktionen und solchen Sachen. und Feste feiern und Musik machen und ja, dass es da wirklich gut klappt.
Okay, spannend. Okay, dann habt ihr da noch einen Input gekriegt von einer relativ neuen Solawi. Und dann Samstag, wie ging es da weiter? Was ist mit dem Open Space passiert? Ging es da schon los?
Genau. Ja, also es war ja nicht nur ein reines Austauschtreffen, sondern auch unsere Jahreshauptversammlung vom Netzwerk, wo wir auch immer wieder unsere Strukturen kommunizieren und begründen und genauso wie ein Solidarhof auch kommunizieren, was wir gemacht haben, welches Budget wir hatten, also die Gegenüberstellung unserer Planung und der tatsächlich gelaufenen Aktion und entsprechend auch Geldern, Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, wir hatten am Samstagvormittag erstmal ein stark auf das Netzwerk ausgerichtetes Programm, wo wir eben vorgestellt haben, was wir letztes Jahr gemacht haben, wo wir dann nochmal vorgestellt haben, unsere Netzwerkstrukturen, weil ja immer wieder neue Leute dabei sind und auch für die, die schon öfter dabei waren, wird es auch erst nach einer Zeit irgendwie ein bisschen klarer und einfacher zu verstehen, wie wir so aufgebaut sind mit dem Trägerverein und dem Rat und der Höfeversammlung und der Einzelmitgliederversammlung. Genau, das braucht einfach ein bisschen Routine, bis man das so verstanden hat. Dann gab es bestimmte Arbeitsgruppen über die Jahre, die berichtet haben, zum Beispiel die Saatgut AG, die Beratungs AG. Ja, und das war der Vormittag. Am Nachmittag hat dann der eigentliche Open Space Raum erst begonnen. Und da gab es dann 4 Parallelveranstaltungen und 3 verschiedene Zeiten. 5 Parallelveranstaltungen, genau, und 3 verschiedene Zeiten, wo wir sich treffen konnten. Und die waren auch alle belegt, also das heißt, wir hatten 15 verschiedene Arbeitsgruppen über den Samstagnachmittag verteilt.
Und was haben sich so als Hotspots rausgesucht? Was ist ja immer so ein bisschen wie, keine Ahnung, Wichteln aus dem Sack, man weiß nicht so richtig, was in seinem Open Space passiert dann. Was haben sich so für Themen, was waren jetzt sehr wichtige Themen und was vielleicht Themen, die ihr nicht erwartet hättet?
Ich habe jetzt nicht alle 15 Themen parat. Wir haben natürlich ein ausführliches Protokoll über dieses Treffen und jede Arbeitsgruppe wird ja auch dokumentiert. Also es war eine Arbeitsgruppe, was muss ich beachten, wenn ich eine solidarische Landwirtschaft gründe? Also immer wieder diese Frage, wie fange ich an? Umgang mit Tieren, die Tierhaltung in der Solawi und Erfahrungen damit. Solidarische Landwirtschaft im ländlichen Raum, wie gewinne ich da Mitglieder? Wie kommuniziere ich den Mehrwert von der Landwirtschaft oder die Art und Weise, wie ich Landwirtschaft betreibe, an meine Mitglieder? Und dann war noch ein Thema Vernetzung mit anderen Verbänden und Initiativen. Das war jetzt mehr vom Netzwerk aus. Ein Treffen mit dem Bundesvorstand von der ABL, der Georg Janssen, war anwesend. Mhm. Am Freitagabend hat auch schon der Michael Kräum von der ABL Sachsen und Thüringen eine kleine Grußrede gehalten und auch da schon gesagt, dass für ihn Solawi eigentlich die, also überhaupt der Stern am Himmel ist, ja, um bäuerliche Landwirtschaft in den Regionen zu halten. Und dass da ein ganz großer Wunsch und Interesse steht, mit uns enger zusammenzuarbeiten. Genau, und deshalb gab es dann eben am Samstagnachmittag da auch nochmal ein kleineres Treffen zu dem Thema, um zu schauen, wie kann das in Zukunft aussehen. Und eine Sache ist, dass wir in der Bauernstimme der Zeitung der ABL eine Kolumne bekommen oder eine Seite, die sich durchzieht und wo wir auch redaktionelle Unterstützung bekommen von der Redaktion von der ABL, von der Bauernstimme, um regelmäßig über Projekte und auch das Netzwerk solidarische Landwirtschaft zu berichten. Genau, das war auf jeden Fall eine ganz neue Sache fürs Netzwerk, dass wir jetzt wirklich auch so Bündnisse eingehen und das wurde auch im Kreis der Mitglieder auch wahrgenommen und diskutiert und für gut befunden. Das ist ganz gut gelaufen mit der Kommunikation.
Und hattet ihr jetzt so ein Überraschungsthema, wo ihr gedacht habt, so, oh krass, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass das auftaucht?
Kann ich jetzt leider nicht sagen, müsste ich mir jetzt sozusagen alle Themen anschauen. Ich hatte halt selbst auch zwei Workshops angeboten und dann weiß ich da nicht.
Ja, ist die Zeit ein bisschen kurz dann, natürlich.
Was bei den anderen gelaufen ist, ich habe zum Beispiel angeboten, da kam aber dann nicht zustande, die Aufgaben des Rates. Ja, also wir wollen ja eine demokratische Bewegung sein und dazu gehört eben, dass sich Menschen beteiligen und dass sich auch eine bestimmte Größe an Gruppe bildet, damit eben die Vielfalt und einfach abbildet, dass es ein demokratisches System ist. Und dazu gibt es eigentlich wie in vielen anderen Organisationen auch Gremien und das ist eben bei uns der Rat, wo bis zu 20 Leuten mit dabei sein können, die einfach angebunden sind ans Netzwerk, was da passiert und kommunizieren können und Rückmeldungen geben können, nochmal über den Koordinationskreis, der ja nur aus 7, 8 Leuten besteht, hinaus einfach Feedback geben kann ans Netzwerk. Genau, und das alles so ein bisschen zu begreifen, was heißt es eigentlich, Mitglied zu sein im Rat, welche Aufgaben, welche Verbindlichkeit übernehme ich da, das war nicht so leicht zu kommunizieren.
Ja. Habt ihr jetzt an dem Treffen einen neuen Rat bestimmt oder wird das im Frühjahr
stattfinden? Ja, das wird jedes Jahr im Herbst bei unserer Jahreshauptversammlung bestimmt. Und ich muss sagen, es lief dieses Jahr auch schon viel besser als das letzte. Und im ersten Jahr war es wirklich so eine gesetzte Struktur, wo alle noch da standen, inklusive meiner selbst, wie genau funktioniert das und wozu soll das jetzt gut sein? Und jetzt so langsam zu merken, aha, ja, das sind jetzt einfach Strukturen, dass es, wenn man die hat, dann läuft das klar und dann gibt es nicht immer wieder so einen Punkt Null, wo man von vorne anfängt, sondern wo man einfach eine Basis hat, auf der man gut arbeiten kann und die sich weiterentwickelt. So haben wir eben jetzt auch die Aufgaben vom Rat weiterentwickelt aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich kann jetzt mal sagen, aus der Geschäftsstelle, wie wichtig das ist, wenn jetzt nur meine Kollegin und ich diese Netzwerkarbeit machen, also da an der Eingangstür stehen, das heißt eben die E-Mails bekommen, die Telefonanfragen von Presse oder Menschen, die unterstützt werden wollen, zu wissen, wir haben im Hintergrund Menschen, die sind angeschlossen, die haben sich zumindest für eine gewisse Zeit lang vorgenommen, das Netzwerk mit zu gestalten und dann bestimmte Fragen, die einfach nicht leicht zu beantworten sind, wo es auch um Geld geht, zu wissen, da gucken jetzt mehr Leute drauf als jetzt nur 3, 4, 5. Ja, also wie wichtig da ist, dass wir einen Rat haben, dass wir da ab und zu Rückmeldungen kriegen, dass wir da anfragen können, dass wir Informationen weitergeben können, dass es nicht einfach nur an 1, 2 Personen hängen bleibt, diese ganze Geschichte, weil es ist ein Riesending nach wie vor.
Nach wie vor. Und es wächst ja auch. Die Arbeit wird wahrscheinlich nicht weniger für euch in der Geschäftsstelle und auch für das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Was nehmt ihr jetzt aus diesem Treffen mit oder hat sich da schon was ergeben, so okay, das nächste Treffen ist ja nicht mehr weit hin, sind nicht mal mehr 3 Monate, wie wir gerade festgestellt haben. Gibt es da jetzt so eine Sache, das wollen wir bis dahin geklärt haben, beziehungsweise das wollen wir auf dem nächsten Treffen auf jeden Fall noch weiter verfolgen?
Naja, wir haben jetzt bei der Jahreshauptversammlung beschlossen, dass unser Motto für 2014 ist Mitgliedergewinnung, weil wir wollen ein Netzwerk sein, das eben von seinen Mitgliedern getragen und finanziert wird, hauptsächlich, sodass wir nicht abhängig werden von Fördergeldern und uns ständig irgendwelche komischen Projekte ausdenken müssen, die vielleicht gar nicht unbedingt genau das sind, was wir eigentlich machen wollen, um irgendwie an Gelder ranzukommen, um uns zu finanzieren. Also das ist einfach vollkommen klar, dass wir da zum einen mehr Mitglieder brauchen, Einzelmitglieder, Hofmitglieder, ungefähr die Hälfte der Höfe, Solidarhöfe sind ja schon Mitglied. Und dass wir einfach auch mehr unser Budget aufstocken müssen, damit wir die Menschen, die sich engagieren, einfach auch zumindest einen Ausgleich geben können. Ja, weil ja jeder muss irgendwie sehen, dass er neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit ja auch noch ein bisschen Geld braucht. Und das können wir nicht immer erwarten, dass die Leute da mitarbeiten, ohne irgendwie einen Ausgleich zu kriegen. Genau, das ist so auf jeden Fall nochmal ganz klar rausgekommen, wenn wir da größer und professioneller werden wollen, wegen Anfragen, die uns begegnen, auch adäquat umzusetzen, dann müssen wir ja einfach genauso wie man einen Betrieb aufbaut, jetzt einfach auch uns unser Netzwerk aufbauen und ausbauen.
Ja. Und wurde auch nochmal so grundlegend über die Aufgaben und Ziele des Netzwerks gesprochen jetzt an dem Treffen? Also es gibt ja, man kann zum einen sagen, wir wollen eben diesen Professionalisierungsweg gehen und da professionell auch auf Anfragen antworten können. Also keine Ahnung, ich mache ja bei Radio Dreieckland auch öfters, natürlich rufe ich bei NGOs an und habe gerade gestern mit Greenpeace telefoniert, dann fragt man halt an, hier das Thema hätte ich gern dazu jetzt einen 30-Sekunden-Kommentar, dann wird man durchgestellt und hat jemanden, der halt den ganzen Tag Pressearbeit macht, beziehungsweise zu jedem Thema jemanden, der direkt Pressearbeit macht. Und das ist ja so das eine Extrem. Zum anderen kann man natürlich auch sagen, wenn man zum Beispiel Claim the Fields nimmt, da gibt es im Prinzip Mailinglisten und jährliche Treffen. Darauf beschränkt sich dieses Netzwerk. Wurde darüber nochmal diskutiert, über diesen Spannungsrahmen so, wo man eigentlich hin will?
Also es war ganz interessant, dass wir eigentlich an dem, was wir machen, das gar nicht groß jetzt ändern. Ja? Also wir haben ja beides, also beziehungsweise ich sag mal, die Beratung, die ist noch ein bisschen schwach, also dass wir eben gezielt für bestimmte Fragen auch bestimmte Berater zur Verfügung stellen können. Wenn wir den Wolfgang Strenz nicht hätten, der in seiner vielen Freizeit, die er zum Glück hat inzwischen, durch halb Europa tourt, dann könnten wir einfach diese ganzen Anfragen nicht wirklich gut bedienen, ja? Die es jetzt gerade hat an Unterstützung. Das besser aufzustellen, aufzubauen, weil die Leute sind einfach unterschiedlich. Die einen wollen Gemüsebaubetrieb machen, wollen da wissen, wie sie kalkulieren, die anderen haben Milchvieh, wollen da wissen, wie sie die Verteilung machen von den Milchprodukten. Und das ist schon sehr differenziert. Die anderen wollen einfach nur wissen, wie sie anfangen sollen. Und das können wir eben nicht alles nur von der Geschäftsstelle aus machen oder über Mailinglisten. Ja, das ist auch begrenzt nur, aber wir haben eben beides. Ja, das läuft ja, die Mailinglisten und die Möglichkeiten, übers Netzwerk zu kommunizieren, Unterstützung zu finden. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Starterpaket. Da wird jetzt ein Portfolio sozusagen zusammengestellt mit verschiedenen Elementen, die man Initiativen an die Hand geben kann, um selbst zumindest den Anfang einer solidarischen Landwirtschaft selbst in die Wege leiten zu können. Also mit einer Pressemappe, mit einer PowerPoint-Präsentation, was ist solidarische Landwirtschaft, mit ein paar Beispielen von Kalkulationen etc. pp. Ja.
Ja, auf europäischer Ebene wurde ja was Ähnliches auch letztes Jahr erstellt, glaube ich. Oder dieses Jahr war es, das CSA-Handbook. Dieses Jahr im Sommer ist es, glaube ich, rausgekommen.
Ja, das ist schon wesentlich umfangreicher als das.
Okay, bin nur gespannt. Und auf wann ist das geplant, die Veröffentlichung?
Erste Quartal. Ja, und was wir jetzt haben im Zuge dieser Mitgliedergewinnungsmotto, dass wir jetzt auch einen neuen Flyer haben. Jetzt nicht einen, der den alten ersetzt, sondern einen zusätzlichen, der über das Netzwerk und dessen Arbeit und Funktion aufklärt und einlädt, Mitglied zu werden. Mit der entsprechend SEPA angepassten Beitrittserklärung.
Sehr wichtig mittlerweile.
Ja, allerdings.
Gab es denn auch jetzt einen Austausch mit anderen europäischen Netzwerken, die mit solidarischer Landwirtschaft bzw. dann Community Supported Agriculture arbeiten? Also, oder ist das angedacht, fürs nächste Treffen da vielleicht Leute einzuladen, konkret, die dann einfach auch mal bei uns dabei sind und schauen, wie das in Deutschland so läuft?
Ja, ja. Das ist hoch willkommen, aber es ist wirklich so, dass es sich einfach jemand hinstellen muss und sagen muss, ich mache das. Ich lade die ein, ich habe die Kontakte. Dass es einfach im Moment gerade ein Zeitmangelproblem ist, das jetzt genau zu koordinieren. Ja? Mhm. Was gut ist, ist, dass wir jemanden haben, der jetzt ganz diese Grundfix-Sachen zu sich nimmt. Dass wir zwei Leute haben, die jetzt aufs europäische CSA-Treffen gehen, was jetzt wohl auf März oder so verschoben ist. Sowas haben wir jetzt schon mal klar. Das hatten wir vorher ja gar nicht so schon verankert bei uns. Und dass da auch der gute Austausch und Rückfluss kommt. jetzt Leute einzuladen, das wäre bestimmt auch der nächste Schritt.
Den kann ich ja mal übernehmen.
Ja.
Kontakte habe ich ja dann.
Ja, wie gesagt. Nee,
dafür müsste natürlich erstmal die Einladung rauskommen, das nächste Treffen, und dann kann ich die gerne weiterleiten.
Wir sind dran, ja.
Okay, dann sage ich mal soweit vielen Dank. Wir haben ja nur eine Stunde für unser Logbuch Solavi, deswegen müssen wir auch unser Gespräch leider mal wieder wenden. Aber wir haben im Februar dann die nächste Möglichkeit bei Kassel Nordhessen. Ne?
Ja.
Netzwerktreffen Solidarische Landwirtschaft 2014.
Ja, reine Open Space, also keine Netzwerkstrukturen und solche Dinge.
Okay, man darf sich dort mit Ideen erschlagen. Okay. Hervorragend. Toll, dann sage ich mal vielen Dank, Stefanie.
Ja, tschüss.
Ciao. Genau, und damit beenden wir auch die diesmalige Ausgabe vom November 2013 vom Logbuch Solavi, dem monatlichen Podcast. Den könnt ihr immer am vierten Dienstag des Monats auf Radio Dreieckland hören. Die bisherigen Sendungen könnt ihr auch nachhören unter www.gartenchor.org/radio. Dort gibt es immer eine Stunde rund Podcast von der Gartenchor produziert über Themen der solidarischen Landwirtschaft. Ja, solidarische Landwirtschaft, kleinbäuerliche Landwirtschaft, in die Richtung geht es meistens. Ihr habt es heute auch gehört mit dem Bericht vom Bäcker hier in der Region. Wir gucken auch über den Gemüsetellerrand hinaus und schauen auch, was sonst noch so in der Lebensmittelbranche und der Lebensmittelerzeugung im Endeffekt passiert. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 12. Dezember werden wir hier in Freiburg den Film Die Strategie der krummen Gurken zeigen, in Kooperation mit dem AK Filmclub. Das wird eine schöne große Leinwand mit schön vielen Leuten, die da reinpassen, und diese Gelegenheit möchten wir auch gerne nutzen, um dort Fragen zu beantworten zu unserem Projekt und auch neue Mitglieder zu werben. Der Film beginnt um 20 Uhr dort, geht ja ungefähr eine Stunde, und dann haben wir bis 10 Uhr noch Zeit ungefähr, um dort Fragen zu beantworten in dem großen Saal mit Mikros, und würden dann danach informell ins Strandcafé hier auf dem Greta-Gelände gehen und hier noch informell dann vielleicht noch eventuelle Fragen weiter klären oder einfach gemütlich ein Bierchen oder einen Wein zusammen trinken. Damit, mit dieser Abkündigung, verabschiede ich mich von Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Ich denke mal, ich verabschiede mich noch nicht für dieses Jahr. Wir werden im Dezember wohl schon auch noch irgendwie eine Ausgabe hinbekommen. Und vielleicht, habe gerade noch mit Lukas gesprochen, einem so einem Gärtner, vielleicht unterhalten wir uns dort über die Tagung in Bad Boll. Der Öko-Anbauverband will dort die Solidarische Landwirtschaft, hat uns eingeladen, und es wird auch Katharina Kreis vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft dort dabei sein. Vielleicht wagen wir da einen Ausblick auf diese Tagung, die im Januar stattfindet. Mal so viel. Wir hoffen, dass das klappt. So viel. Bis zum nächsten Mal dann. Einen schönen Winter.